Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit einem Gesprächspartner, der, wie ich ihn hier schon einmal vorgestellt habe, mehr Joker-Einsätze als Nils Petersen in der Fußball-Bundesliga hat und der in seiner Freizeit leidenschaftlich gern seit Jahrzehnten verschwundene U-Boote sucht. Julian Reusch. Hallo Julian.
Moin Lars. Ja, schön, dass du mein ganz großes Hobby mit reingebracht
Möchtest
hast.
Möchtest du kurz zu den U-Booten was sagen?
Ja, vielleicht soll ich das mal kurz einordnen, nicht, dass die Leute denken, ich bin am Wochenende unterwegs und suche U-Boote. Du spielst natürlich auf meinen Podcast an, die Suche nach U96, das letzte Geheimnis. Da widme ich mich dem deutschen U-Boot U96, bekannt aus dem Film Das Boot. Und es gibt da die Theorie, dass es in Wilhelmshaven noch zu finden sein soll. Mehr dazu einfach im Podcast. Dieser Theorie bin ich nachgegangen. Seitdem ziehst du mich damit ein bisschen auf.
Hol nicht zu weit aus, Julian. Ich musste das machen. Das ist ein Running Gag bei uns in der Redaktion tatsächlich, dass der Mann gerne nach Dingen sucht, die es nicht mehr gibt. Ja. Aber okay, das lassen wir. Hört euch das an, es ist sehr unterhaltsam.
Genau, aber ich bin heute hier als Aushilfe quasi. Genau. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, denn ja, Henning kann gerade nicht.
Henning ist leider nach wie vor noch krank, liegt flach. Gute Besserung an dieser Stelle. Henning hat viel Freude gehabt am Wochenende, zumindest 90 Minuten lang, indem er sich von zu Hause das Spiel in Hamburg angeguckt hat. Dementsprechend machst du heute so ein bisschen die Rolle des Fragenstellers und ich erzähle ein wenig was zum Fußball. Ne?
Wollen wir mal sehen, ob du überhaupt Ahnung hast. Jetzt kommt alles raus, ob du nur ein Hochstapler bist also oder wirklich auf jeden Fall, Ahnung hast.
Ich habe nicht so viel Ahnung wie du von U-Booten.
Nee, genau, auch von mir natürlich, Henning. Alles Gute, hoffentlich bist du bald wieder da. Aber es klingt danach, dass er irgendwann in absehbarer Zeit schon wieder zurückkommt. Also macht euch keine Sorgen.
Julian, bevor es aber richtig losgeht, stelle ich euch kurz den Werbepartner für diese Folge vor. Sportler aufgepasst, seit 2006 ist Sportnord euer zuverlässiger Partner rund um das Thema Teamsport und Sportartikel. Vor Ort in Brake und online unter www.teamsportausstatter.de findet ihr eine große Auswahl diverser Sportartikel, egal ob Schuhe, Taschen, Trikots oder Sportequipment.
Aber Lars, wir haben ja auch einen schönen Aufhänger über den VfB zu sprechen, denn das Wochenende war sehr positiv. VfB Oldenburg hat beim HSV 2 gespielt und 4:0 gewonnen. Erzähl ein bisschen vom Spiel, du hast es dir auch angeschaut.
Erstmal war es der vierte Sieg in Folge, also es läuft, die Laune bei jedem Oldenburger ist, glaube ich, gut. Ja, zum Spiel, du, Julian, das war eins der einseitigsten Spiele, die ich seit langer Zeit gesehen habe, zumindest 60 Minuten lang und das waren die entscheidenden 60 Minuten. Ich war ehrlicherweise jetzt vor dem Spiel ich war nicht pessimistisch, das wäre völlig falsch nach 3 Siegen in Folge, aber ich habe den HSV 2 schon als relativ unbequemen Gegner eingeschätzt. Die hatten in der Vorwoche bei Drochtersen-Assel 2:0 gewonnen, das gewinnst du mal nicht so eben nebenbei. Die hatten nur knapp gegen den SSV Jeddelo verloren, die hatten davor 0:0 gegen Drittliga-Absteiger Hannover 96 gespielt und es war halt auf dem ungewohnten Kunstrasen. Also von den Voraussetzungen konnte man jetzt nicht davon ausgehen, dass der VfB da einen
Durchmarsch macht, quasi,
Durchmarsch macht und wirklich ein sehr, sehr einseitiges Spiel abliefert, aber das war es spätestens ab der 10. Minute und bis zur 60. Minute war es eigentlich Einbahnstraßenfußball, da gehen wir gleich im Detail noch drauf ein. Danach war es kräfteschonend mit Blick auf englische Woche und deswegen war das ein sehr, sehr gelungener Ausflug.
Genau, du hast auch in Vorbereitung gesagt, das hätte ja sogar eigentlich noch höher ausfallen können, sogar der Sieg, auch wenn ja ein 4:0 schon sehr deutlich ist, weil gerade in der ersten Halbzeit auch schon durchaus Chancenwucher betrieben wurde.
Ich hatte so nach 20 Minuten mir aufgeschrieben, der VfB muss sich jetzt wirklich ärgern, dass er noch nicht in Führung gelegen hat. Das ging los mit einer kleinen Chance für Aurel Lumongo aus dem Rückraum, so nach 7-8 Minuten. Und dann aber wirklich zwei richtig guten Chancen von Mats Wacklam. Und vor allem die zweite ist eine, da macht der HSV im Spielaufbau einen leichten Fehler. VfB gutes Gegenpressing, gewinnt den Ball und Wacklam steht letztlich so 10-11 Meter frei vorm Tor. Und schließt sie überhastet ab, schießt vorbei. Das war 15. Minute und 20. Minute und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ärgern spielt Julian Boccaccio und einen herrlichen Steckpass, auch wieder auf Wacklam, der eigentlich so aus 13, 14 Metern ziemlich frei zum Abschluss kommt. Dass er das kann, hat er dann danach noch gezeigt, da kommen wir gleich drauf. Ja. Und da schließt er halt so harmlos ab, will ihn mit der Innenseite reinschieben, schiebt ihn quasi in die Arme des Torwarts. Das waren 20 Minuten und da hätte der VfB schon längst führen können. Und dann kamen ja noch die 4 Tore innerhalb von... Lass mich rechnen, ich glaube, es waren 16, 17 Minuten.
Ja, da haben sie mal kurz aufgedreht.
Also da muss man wirklich sagen, das war sehr einseitig.
Genau, du hast aber schon auch gesagt, da können wir vielleicht auch mal drauf eingehen, taktisch hat Fossi ja ein wenig umgestellt. Boccaccio war in der Startelf, war jetzt ja auch nicht die Regel und damit ja auch das ganze Spiel ein bisschen offensiver ausgelegt.
Ja, taktisch umgestellt würde ich nicht unbedingt sagen, aber er hat tatsächlich einen Wechsel unternommen, den er gerne macht jetzt hier so in der ersten Saisonphase. Dass er im Mittelfeld gerne hin und her tauscht zwischen Willem Hofrogge und Julian Boccaccio. Willem Hofrogge ist der defensivere Mittelfeldspieler, obwohl er auch so ein bisschen, ja, wie wir sagen, Box to Box, ne? Also er geht schon auch vorne mit rein. Aber Willem ist wirklich der Typ, der die Räume zuläuft, der präsent ist in den Zweikämpfen, der gefühlt jedes Spiel 15 Kilometer laufen kann, wenn er denn gefordert ist. Und Julian Boccaccio ist halt eher der spielstarke Mittelfeldspieler, kreativer Kopf, super Fuß, was er ja später dann auch gezeigt hat, kann super Pässe spielen und so weiter. Und Hofrogge zum Beispiel hat letzte Woche in Meppen gespielt, eben anderes Spiel, andere Dinge gefordert, starker Gegner auswärts und so weiter. Und Julian war dann heute, beziehungsweise gestern, wir nehmen wie immer am Montag auf. Ja, der Mann, der dann auf diesem Kunstrasen, weil er eben spielerisch stark war, Ideen nach vorne bringen sollte. Und das ist, muss man sagen, komplett aufgegangen, hat ein starkes Spiel gemacht, solange wie er drauf war. War an, ich glaube, 2 oder 3 Toren, muss ich da nochmal überlegen, mitbeteiligt, hatte ihm zum Beispiel diesen Steckpass dann auch auf Faklam, den ich gerade erwähnt habe, der zum Tor hätte führen können. Also komplett aufgegangen, der Plan. Ansonsten total konstante Startaufstellung.
Warum sollte er auch was tauschen nach 3 Siegen in Serie? Gerade die Offensive, die funktioniert.
Genau, es gibt keinen Grund, was zu tauschen, aber man muss ja häufiger auch mal tauschen.
Das stimmt,
Da hat der VfB vor allen Dingen in der letzten Saison seine leidigen Erfahrungen mitgemacht. Ja. Und das ist natürlich auch ein Faktor, dass es jetzt zurzeit läuft. Ne?
Ja.
Da, wenn wir einmal durchgehen, die Viererkette mit Nico Mai links, der jetzt schon seit einigen Wochen Nico Kniestock vertritt, mit Leon Deichmann und Marc Schröder als bis jetzt komplett gesetzte Spieler in der Innenverteidigung, mit Ngufu Anu Bodem, der echt einen top soliden Job seit seiner Verpflichtung auf der rechten Seite macht. Nick Otto ist immer der klassische Abräumer auf der 6, ich sage immer der Libero im Mittelfeld.
Er räumt alles weg, was ihm da im Weg kommt.
Ja, er organisiert vor allen Dingen und lenkt so ein bisschen das Spiel. Taktgeber sagt man immer ganz
schön,
gerne für jemanden, der in dieser Rolle spielt.
Jawohl.
Dann eben im Mittelfeld entweder Hofrogge Boccaccio zusammen mit Taritas auf der 10, links außen Lubongo, rechts außen Brandt, beide
Form, ne?
richtig guter Form und dann
vorne
Mats Faklam,
der
das macht, wofür er da ist.
Genau, dazu können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, über den haben wir auch noch Gedanken gemacht. Der war ja auch hier erst vor kurzem im Podcast zu Gast.
Letzte Woche.
Genau, ich habe mir die Folge angehört, sehr sehr sympathischer Typ.
Entspannter Typ auch. Man hat schon gesehen, also man merkt schon, der hat schon auch schon ein bisschen was gesehen und erlebt in seiner Fußballerlaufbahn. Man hat ja auch schon den einen oder anderen Rückschlag mitgenommen.
Ja, hat er
und man
auch sehr merkt ehrlich drüber geredet, ja.
Merkt ihm schon an, dass er, ich glaube, gut angekommen hier ist, hier in Oldenburg und dass wir, wenn er fit bleibt, da glaube ich echt einiges von erwarten können.
Und ich finde ihn auch sehr klar im Kopf, sehr klar, was seine Erwartungshaltung angeht, auch was der Verein von ihm erwartet. Ich glaube, das ist gutes Match, möchte ich mal schon mal so weit was zu sagen, weil er war dann ja auch gleich der entscheidende Faktor beim 1:0. Ja. Es war ein langer Ball von hinten, Befreiungsschlag eigentlich, ne? Ging nach vorne, hätte vom HSV wegverteidigt werden können, hat sich der Abwehrspieler jetzt nicht so gerade glücklich verhalten, irgendwie dem Faklam direkt in den Lauf gelegt, den Ball. Aber was er dann macht, war schon stark.
Genau, also man muss schon zur Einordnung sagen, dass die beiden Hamburger Gegenspieler, am Ende war es nur noch einer, aber die beiden Hamburger, die es hätten klären können, sich schon reichlich dusselig verhalten bei dem langen Ball.
Ja.
Also da fehlte es irgendwo einen kleinen Moment an der Absprache. Den nutzt aber Mats, um ja quasi so durch die beiden durchzusprinten und sich den Ball dann mit dem Kopf vorzulegen, in den Lauf zu legen. Und dann macht er das, was wir jetzt hier in dieser kurzen Zeit schon mehrfach gesehen haben in Oldenburg, aus dem vollen Lauf, 17, 18 Meter. Der Gegenspieler war schon noch in der Nähe,
war noch dran.
So in seinen Hacken, genau.
Ist jetzt nicht freier Schuss gewesen.
Genau, jetzt nicht unmittelbarer Körperkontakt, aber du weißt als Stürmer schon, ich habe nicht viel Zeit.
Wo es schon bedrängt ein bisschen von hinten. Also es ist schon so, dass er da jetzt nicht so dreimal überlegen konnte, wie er es jetzt macht.
Und dann haut er ihn super mit rechts aus.
Er hat auch 17, 18 Meter.
Er hat einen absoluten Fuß.
Da hat er auch ja so ein bisschen das wettgemacht, was er am Anfang hätte liegen lassen. Ne? Also das war keine 100%ige Torchance, wenn auch eine gute, aber die hat er eiskalt eingeschweißt, auch unhaltbar für den Torwart.
Genau, und weil du gerade gesagt hast, er ist sehr klar in seinen Gedanken. Wir haben nach dem Spiel kurz mit ihm gesprochen und einer der ersten Sätze war, ich bin heute eigentlich nicht so ganz zufrieden. Ich ärgere mich schon, dass ich meine Chancen nicht genutzt hatte. Da wäre heute deutlich mehr drin gewesen.
Er reflektiert das halt auch sofort dann, ne?
Das war es auch tatsächlich.
Ja. Und dann dauert es ja auch nicht lang. Ein Jubel später lag der Ball schon wieder im Tor.
Ja. Also damit begann er. Das war 32. Minute, ne, das 1-0. Damit Ja, wobei man kann nicht sagen, damit begann Einbahnstraßenfußball, weil den gab es vorher schon. Aber ab dem Moment war der VfB dann wirklich auch effektiv. 35. Minute, Aurel Lobongo nutzt seine Schnelligkeit auf dem linken Flügel. Das ist jetzt kein super Dribbling. Er legt sich den Ball auf der linken Seite vor, zieht an seinem Gegenspieler vorbei, bringt ihn mit links rein. Rafael Brandt kommt einmal zum Abschluss.
Ein
bisschen glücklich zum Abschluss, sag ich mal, mit dem Gegenspieler. Den Ball hält der Torwart, aber er springt direkt wieder vor den Fuß. Und er macht dann auch schon sein viertes Saisontor, was wir haben dieses Dauerthema, der VfB schießt nicht so viele Tore. Zurzeit machen die Jungs da vorne richtig Alarm.
Ja, Rafael Brandt, ne? Also ich will jetzt nicht von zweiten Frühling sprechen, das ist jetzt etwas vermessen, aber der dreht diese Saison richtig auf.
Und man muss sagen, er war auch schon in den ersten Spielen nicht immer gesetzt, ne?
Ja, genau.
Er ist letztlich reingekommen, weil Lino Schäfer sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und macht dann schon als Joker beim Heimspiel gegen den VfB Lübeck einen Riesenjob, schießt zwei Tore, ist dann in der Startelf in Meppen, schießt da das Siegtor. Und hat heute dann auch wieder, Julian.
Es ist nach wie vor Montag.
Ja. Der Montag fällt mir manchmal schwer. Selbstverständlich reden wir über den Sonntag, also gestern. Hat wieder einen entscheidenden Anteil am Sieg.
Genau, noch ein Wort zu Linus Schäfer. Er war jetzt noch mal wieder im Kader zumindest, wurde nicht eingewechselt, aber es sieht so aus, dass er jetzt auch wieder eine Alternative ist.
Bedeutet, er ist wieder fit. Genau. Er wäre wahrscheinlich bei einem knappen Spielverlauf, wenn man nochmal eine Offensivkraft gebraucht hätte, wäre er reingekommen. So war das nicht nötig.
Genau, damit 2:0 und dann noch vor der Halbzeit eine wahrscheinlich dann wirklich entscheidende Situation. Es kam zu einem Platzverweis für den HSV 2. Erzähl nochmal von der Situation.
Ja, da war der Drops dann spätestens gelutscht, wie man so schön sagt, ehrlicherweise.
Wir haben das Phrasenschwein hier stehen, Lars. Wir haben das Phrasenschwein hier stehen. Okay. So, Lars wirft zu Recht hier mal was rein. Sehr gut, das fütterten wir doch gerne. Ja.
So. Ehrlicherweise würde ich sie trotzdem nicht als spielentscheidend sehen, weil der VfB dafür einfach vorher schon zu überlegen war. Aber auch wieder Lobongo spritzt in einen Ball rein, ist die Fußspitze schneller am Ball als der Gegenspieler, der ihn dann trifft, kurz vorm 16er. Ich persönlich hätte, glaube ich, nicht rot gegeben.
Ich fand's auch hart.
Ich glaube, also er gibt rot für Notbremse. Ich glaube, dass Aurel zu weit nach außen unterwegs ist, dass man von einer klaren Torchance sprechen kann. Ich hätte es bei Gelb belassen.
Ja, andere Innenverteidiger waren zumindest noch in der Nähe, jetzt nicht direkt dran, aber sie hätten schon, weil er, wie du sagst, nach außen gelaufen wäre, wären sie, glaube ich, schon noch in die Situation gekommen. Aber ja Schiedsrichter hat es anders ausgelegt.
Genau, ich sehe auch einfach nicht, wie Aurel quasi dann mit dem nächsten Kontakt, so wie er unterwegs war, zu einer klaren Torchance kommt. Also er ist dann eher schon, der Ball ist so nach außen unterwegs, dass er ihn wahrscheinlich nochmal wieder annehmen, einen Haken machen muss und dann ist ein Gegenspieler wieder da.
Ja,
aber
teilig.
Auch das, wenn wir das Wort spielentscheidend hatten, das war nicht spielentscheidend. Spielentscheidend ist dann letztlich, dass Julian Boccaccio aus diesem Freistoß, und dann ist es aus Hamburger Sicht wirklich maximal blöd gelaufen, aus diesem Freistoß in die Torwart-Ecke das 3-0 macht.
Auch da würde ich einhaken, nicht unhaltbar, weil wie du sagst, schon Torwart-Ecke, er war eher so flach halb hoch in die Ecke geschossen, war jetzt auch nicht direkt in den Knick rein, aber der Torwart macht halt den Schritt, weil er dachte, der Ball geht in die andere Ecke, dann kommt er zu spät, Tor 3-0, Halbzeitstand.
Wie das so ist, aus Oldenburger Sicht würde ich sagen, schön geschossen. Also er kommt direkt in die Ecke, der ist schon gut geschossen, aber aus Hamburger Sicht, das ist die Torwart-Ecke, wenn er die dicht macht, würde er ihn haben.
Wie gesagt, sehe ich auch so. Dann 3-0 Halbzeit, ein Mann mehr, läuft alles Richtung VfB hier schon und direkt nach Wiederanpfiff dann schon das nächste Tor.
Ja, herrlicher Spielzug, wieder Julian Boccaccio beteiligt, einen schönen Chippass rechts in den Strafraum auf Rafael Brandt, der legt ihn mit dem ersten Kontakt quer auf Aurel Lobongo 4-0, Spiel entschieden. Nein, es war vorher schon entschieden, aber das ist dann so das letzte i-Tüpfelchen noch auf diesen wirklich, wirklich starken Auftritt, der dann die nette Randnotiz hat, dass der VfB ab dem Moment Kräfte schonen konnte, denn es steht halt eine englische Woche mit dem Heimspiel am Mittwoch gegen Altona und am Samstag gegen Schöningen auf dem Programm.
Genau.
Und das hat dann der Trainer auch genutzt, um frühzeitig zu wechseln.
Hat er ein bisschen durchrotiert, zum Beispiel Faklam ging runter, Utuali kam rein. Und
ich glaube schon 55.
Ja, sehr früh. Genau.
Boccaccio auch schon 55. runter.
Genau. Faklam ist übrigens auch schon bei 3 Saisontoren, wenn ich mich nicht irre. Ein Assist, dann gegen beide HSV-Teams getroffen, Vorbereitung gegen die erste Mannschaft, jetzt gegen die zweite.
Den würde ich aufstellen.
Den würde ich auch mal vielleicht noch weiterhin aufstellen. Und vielleicht bei den Wechseln kann man noch einen Namen herausarbeiten, denn ein Oldenburger Nachwuchsspieler hat seinen ersten Einsatz in der ersten Mannschaft gehabt, Vincent Hagen.
Das ist dann das Schöne, glaube ich, auch für einen Trainer, dass man, wenn man so eindeutig führt und das Spiel so im Griff hat, auch mal denen Einsätze geben kann, die vielleicht, wenn ein Spiel spitz auf Knopf auf der Kippe steht, die zurzeit dann noch nicht so weit sind. Also auch Luis Heidinai kam vorher schon rein, einer, der noch nicht so viele Einsätze hatte. Und dann hat Dario halt in der 76. Minute Vincent Hagen eingewechselt.
Eine Viertelstunde bekommen.
Ja, eine Viertelstunde bekommen. Regionalliga-Debüt, hochgezogen aus der eigenen U19. Und wir haben auch kurz mit ihm nach dem Spiel gesprochen und man merkte schon, ist was Besonderes, ist auch normal. Und da lacht ja so ein bisschen das Fußballerherz. Also er hat gesagt, als der Trainer mir sagte, dass ich gleich eingewechselt wurde, war das Herzklopfen schon echt spürbar. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet heute.
Er ist doch schön. Also als defensives Mittelfeld ist so ungefähr seine Position in der Regel.
Ja, kann auch ein bisschen offensiver Mittelfeld spielen.
Ja, genau.
Kann auch die Zehnerrolle einnehmen. Ja. Ich hatte Gänsehaut, hat er gesagt.
Ah, schön. Ja, ist doch schön. Also das wird ja halt auch nicht vergessen, ne? Also ja. Mit 19 Jahren das erste Mal Regionalliga, klar, das Spiel war entschieden, aber umso besser ist es ja einfach da jetzt mal reinzukommen, sich daran zu gewöhnen.
Hat auch gesagt, das ist schon was anderes hier zu spielen, schneller, härter,
ja, klar.
Die Gegenspieler und so weiter. Das
na klar.
Ist einfach ein Prozess, an dem man sich dann gewöhnen muss.
Ist ja einfach schön, dass Fossi dann auch solchen Spielern einfach die Minuten gibt, dass die sich dann auch mal da präsentieren und beweisen können.
Ja, es war einfach ein rundum gelungener Tag für den VfB, ne? 4-0, kein Gegentor, dritte Mal bei den vergangenen 4 Siegen, kein Gegentor. Mhm. Das einzige Gegentor war in Norderstedt in der 90. Minute, als es schon 3-0 stand. Ja. Also auch die Abwehr macht hinten zurzeit einen Riesenjob. Vorne mehr Tore, als wir aus der vergangenen Saison gewöhnt sind. Also man muss schon sagen, es läuft. Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Okay, jetzt kommen wir dazu. Ich habe dir schon vorher gesagt vor unserer Aufnahme, ich habe hier so 3 Takes, Hot Takes, ist vielleicht zu viel gesagt.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe gesagt, ich bin ja auch so der Nachrücker, deswegen, sowas macht man eigentlich vor der Saison. Aber gut, jetzt mit den ersten Eindrücken der Spiele kann man vielleicht sowas noch nachziehen.
Hau raus, Julian.
Und ich dachte, ich mache mich jetzt hier nicht unbeliebt, so viel will ich schon mal sagen. Aber du hast die Abwehr gerade angesprochen und da knüpfe ich jetzt mal an. Ich werde sagen, am Ende der Saison hat der VfB die beste Abwehr der Liga gestellt. 4 Gegentore. Ich finde, die wirklich bockstark, die Abwehr.
Ja, sie ist auch bockstark.
Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass keine schweren, langen Verletzungen kommen, ist klar. Ne? Da muss man immer einschieben. Aber wenn Fossi was kann, finde ich, dann hat er bewiesen, dass seine Priorität natürlich erstmal auf dieser Defensivverbund, das zu organisieren, hat in der letzten Saison gezeigt, dass er das geschafft hat, wo ja die Köpfe, das Mentale noch viel größeres Thema war. Und jetzt hat er das einfach nochmal, finde ich, nochmal verbessert, weil dadurch jetzt auch die Offensive noch mehr profitieren kann davon.
Ja, also schauen wir mal, wer die beste Abwehr der Liga stellt.
Klar.
Aber man kann natürlich im Detail noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Hm. Wenn Leon Deichmann und Marc Schröder die ganze Zeit fit bleiben, ist das eine super, super Innenverteidigung in der Regionalliga Nord. Aber du musst natürlich auch darauf eingestellt sein, dass da irgendwann mal jemand ausfällt.
Ja, klar.
Und ich glaube aber, dass es der VfB in dieser Saison ist. So, links hinten gibt's jetzt gerade schon den Ausfall vom etatmäßigen Linksverteidiger Nico Kniestock. Da steht zurzeit ein Nico May, der nur gegen Jeddelo nicht keinen guten Eindruck gemacht hat. Ansonsten wirklich hat man sich in der Vorbereitung schon hin und wieder echt überzeugt. Und jetzt auch einen total soliden, super Job gemacht, körperlich stark in Zweikämpfen, Tor vorbereitet in Meppen, als er den Querpass auf Raphael Brandt spielt. Total solide Bank da links hinten zurzeit. Rechts und rechts hinten, das habe ich gerade schon gesagt, Ngufu Anubodem, zweiter Neuzugang dieses Sommers, innerhalb von kürzester Zeit komplett in der Mannschaft angekommen, rechts hinten gesetzt. Dann hast du einen Ermal Pepschi, der sowohl in der Innenverteidigung als auch rechts hinten als Reservist noch auf der Bank sitzt. Du hast Patrick Möschel, der zurzeit gar keine Rolle spielt, weil eben Anubodem so einen super Job macht. Der kann auch rechts hinten spielen.
Ja, du hast
im Winter kommt noch Anwar Adam zurück mit seinem Patellasehnenriss. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Also ich sehe da 7, 8 super Abwehrspieler für die Viererkette und ja, der Trainer legt großen Wert auf Stabilität.
Und der bringt da halt einfach alles mit, dass du halt auch solche Ausfälle kompensieren kannst. Und du hast ihn jetzt angesprochen.
Und wir wollen ja nicht zu euphorisch sein, Julian, aber wenn du das schon so sagst, welcher Spruch ist es denn noch?
Ja, Defense wins games,
Defense wins championships.
Ja. Absolut.
Wir behalten das mal im Hinterkopf.
Ja, ich sag das. Und da du ihn angesprochen hast, ich habe mir auch mal so Namen aufgeschrieben, ne, bei aller Euphorie, die jetzt vielleicht so langsam vorkommt, es läuft alles wunderbar, Offensive funktioniert, Defensive stark, 4 Siege in Folge, alles klar. Aber es gibt trotzdem ja auch Verlierer. Und einer davon ist, glaube ich, ohne Frage Patrick Möschel.
Jetzt muss man dazu einordnen, dass Patrick Möschel quasi die gesamte Sommervorbereitung verpasst hat. Ne? Er hat Probleme an der Kniekehle gehabt, die nicht so richtig weggegangen sind, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben und wo der VfB dann auch gesagt hat, wir passen lieber auf und führen dich langsam wieder heran. Das heißt, da ist schon auch ein gewisser Rückstand vorhanden, aber er ist jetzt seit Wochen mit auf der Bank und kriegt kaum Minuten. Und das liegt eben daran, dass ein Goofy, wie sie beim VfB sagen, einen super Job rechts hinten macht. Patrick Mösche könnte auch rechts vorne spielen, hat er in der letzten Saison mehrfach gemacht. Aber
auch da ist auch kein Bedarf.
Die funktionieren ja halt auch alle. Ja. Ne? Da ist nicht nur Rafa Brandt, da ist jetzt Lino Schäfer, der noch zurückkommt. Also da sehe ich auch gar keinen Platz. Ich sehe eher den Platz rechts hinten, wenn mal irgendwas ist.
Ja.
Nee, ja.
Aktuell muss er sich hinten anstellen.
Ist hart, aber er ist zurzeit einer der Verlierer der Situation.
Genau. Und einen zweiten Verlierer, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Otuali vielleicht, der letzte Saison natürlich geholt wurde, um vorne Probleme zu lösen, der seine Sache soweit auch ganz solide gemacht hat. War jetzt nicht der Knipser vom Herrn, brauchen wir auch nicht was dazu sagen, aber aktuell, ne, ja, an Faklam gibt es keinen vorbei, auf den Außen, wo er auch spielen kann, gibt es auch ein Überangebot, was du gerade herausgearbeitet hast.
Nein, er ist aktuell der klare Joker für Mats Faklam und das wird sich so lange nicht ändern, solange Mats Faklam fit ist. Brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen.
So, und da hast du mich schon übergeleitet zu meinem zweiten Take, Mats Faklam. War das vielleicht schon rausgehört? Ich bin großer Fan von ihm.
Ich merke das schon.
Ja, wirklich. Ich finde ihn sehr, also super Folge. Ich kann es nochmal sagen, hört sie euch an, wenn ihr noch nicht gehört habt. Ich fand das super interessant, was er auch so erzählt hat. Und ich meine, in der Folge hat er auch gesagt, sein Ziel sind 20 Tore, wenn ich mich nicht...
15 plus. 15 bei Teutonia Orten sind geschossen.
Genau, sowas,
ich möchte mehr machen.
Genau. Und ich sag, er wird am Ende einer der Top 3 Torschützen der Regionalliga Nord sein.
Wenn er fit bleibt,
stimme ich
dir zu 100% zu.
Ja.
Wird so passieren. Ja. Also ich sage, wenn er 30 Spiele macht von 34, weil du kannst nicht mit 34 Spielen planen, kleinere Wehwehchen gibt's immer mal.
Aber der geht Richtung 20 Tore.
Wenn er 30 Spiele macht, macht er mehr als 20 Tore.
Ja, glaube ich auch. Gut, Mann, das ist ja wirklich, ich dachte, jetzt kommt hier ein bisschen mehr Gegenwind von dir, aber nein, du bist ja auch voll überzeugt von ihm.
Er hat ja auch erzählt, dass es bei ihm immer so ein bisschen, er hat es ja selber genannt, dieses Vorurteil gibt, dass er dauernd verletzt war. Er hat ja selber erzählt, er hatte eine Verletzung, wo er einfach zu früh wieder angefangen hat und die ihn 1,5 Jahre beschäftigt hat.
Ja.
Und ich sehe, wenn ich ihm jetzt zugucke, überhaupt keine körperlichen Probleme, außer dass er vielleicht nur 70, 80 Minuten spielt und noch nicht 90.
Ja, da man noch ein, zwei Tore macht, ist egal.
Es ist auch relativ normal, tatsächlich im Offensivbereich zu wechseln und eher im Offensivbereich zu wechseln als im Defensivbereich.
Ja.
Und da der VfB aktuell nach vorne richtig Wucht hat, super Spieler auf den Außen hat, wird er seine Tore machen.
Und der klare Zielspieler ist.
Ja, er ist der absolut klare Zielspieler und das ist ja genau das, was ich seit Jahren hier predige, dass der VfB den braucht und ey, ich bin echt zuversichtlich, dass er ihn gefunden hat.
Und du hast ja schon gesagt, ich bin hier und da schon mal als Joker eingesprungen und da habe ich mich, glaube ich, auch geoutet als Kritiker der ganzen Sturmsituation beim VfB.
Ja, und vor allen Dingen, du bist ja Nils Petersen, du bist ja ein Mann vom Fach quasi.
Ja, er ist ja ein Kollege von mir, kann man schon so sagen. Ne? Also, weißt du, von Stürmer zu Stürmer, von Joker, von Knipser zu Knipser, kann man ruhig so sagen.
Der war ein richtiger Knipser, wenn er drin war.
Ja, das stimmt. Nein, aber wie gesagt, ich bin großer Fan, super, super Spieler, den sie da verpflichtet haben. Und ich glaube, jetzt beim dritten Take wirst du mir deutlich mehr Gegenwind geben.
Ach, da bin ich gespannt, weil das war einfach jetzt
bis jetzt. Das war bis jetzt einfacher, das stimmt. Aber es gibt natürlich auch nicht viel, was, also, ne, das muss man, finde ich, schon auch neidlos anerkennen, wie gut der VfB gerade drauf ist.
Ja.
Ich sag, im Winter wird der VfB auf der 6 nochmal nachrüsten.
Auf der 6?
Mhm. Weil, ne, du hast Otto und Hofrogge und das sind solide Spiele, aber wenn du vielleicht dann auch bis zum Winter oben dabei bist und dann wirklich um den Aufstieg in die dritte Liga spielst, wo es dieses Jahr, wir wissen alle, es ist das Jahr, wo du ohne Relegation da durchkommst und dann das sicherstellen willst, dann brauchst du da vielleicht nochmal ein Upgrade.
Also sagen wir mal so, der Mannschaft würde ein neuer Sechser definitiv in der Breite gut tun. Aktuell.
Es geht nicht um die Breite, Lars. Es geht um wirklich jemanden, der vor den beiden ist.
Ah, okay. Du willst also so richtig Qualität nachlegen, der quasi eine Soforthilfe, der spielt.
Ja.
Ja. Dann ruf mal nochmal beim Kollegen Sebastian Schachten an, wie viel Geld noch in der Tasche
ist. Genau, ich hör's doch schon.
Er ist, Stand jetzt ist er nicht gebraucht. Weil Nick Otto macht einen super soliden Job. Es ist Willem Hofrogge da. Es ist theoretisch auch noch ein Marc Schröder möglich, wenn man ihn mal vorziehen will. Das haben sie in der letzten Saison auch schon hin und wieder gemacht auf der 6 als zweikampfstarker Spieler. Wenn jetzt zum Beispiel Anouar Adam zurückkommt und wir haben über das starke Angebot in der Viererkette gesprochen, könnte man im Notfall auch mal einen Schröder vorziehen. Ist sicherlich ja nicht die A-Variante. Also ein Mittelfeldspieler, ein zentraler Mittelfeldspieler, tut so einem Kader, wenn man aufsteigen möchte, definitiv gut. Ich glaube nicht daran, dass es so ein Meganame werden würde, der sofort eine Soforthilfe ist. Aber würde jetzt auch sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass in so einem Wintertransferfenster noch so ein, zwei Spieler mal nachgelegt werden, weil irgendwelche Türen öffnen sich immer. Und gerade auf der Position, ich habe mich da mit Henning auch schon mal drüber unterhalten, kann der VfB noch was vertragen? Ob das dann sofort einer ist, der in der Startelf steht? Würde ich Stand jetzt einfach mal gegenhalten, weil Nick Otto macht einen super Job. Ist wirklich so das ordnende Glied vor der Viererkette. Ja, Schauen wir mal.
Ja, wie gesagt, ich habe auch
ist ein interessanter Take, weil wir haben in der Viererkette viel Angebot. Wir haben in der Offensive außen super viel Angebot. Du hast Faklam Otuali als Tandem quasi vorne. Faklam wird spielen, Otuali einwechseln. Taritas auf der 10 kann durch Boccaccio zum Beispiel ersetzt werden auf der 10 und so weiter. Also es gibt genug Möglichkeiten. Auf der 6 sind sie vielleicht am geringsten von der Varianz. Genau.
Und das soll jetzt auch nicht als Kritik verstanden werden an Otto oder Hoffrogge. Die machen
keinen Grund dazu.
Genau, die machen einen super Job, aber mein Tag ist eher, wenn der VfB wirklich Nummer 1 in der Regionalliga sein möchte, was vielleicht dieses Jahr halt enorm wichtig ist und die Chance halt so groß ist, dann brauchst du, glaube ich, auf dieser Position auch dieses Upgrade. Und bestimmt wird es irgendwo ein, ich habe jetzt auch keinen Namen im Kopf, natürlich nicht. Ich kenne mich auch bei der Regionalligen überall in Deutschland nicht aus. Aber da wird es bestimmt einen geben, der da nochmal ein Upgrade sein kann.
Also es ist natürlich Kaffeesatzleserei, aber absolut. Wir gehen jetzt mal von dem Szenario aus, dass die Hinrunde sehr gut laufen kann.
Genau.
Zurzeit sieht es danach aus.
Ja.
Und wenn du dann eben am Ende des Jahres, da sind ja dann auch schon, das ist ja mal sehr heftig in der Regionalliga Nord, wenn es so gut weiterläuft, übrigens ein Vorteil für den VfB, es sind noch 4 oder 5 Rückrundenspiele schon auch in diesem Jahr. Das heißt, du hast schon richtig 21, 22 Spiele auf dem Konto, wenn du durchkommst mit dem Wetter. Und wenn du dann natürlich im Bereich einer möglichen Meisterschaft stehst, irgendwo auf 1, 2, 3, 4 und richtigen Kontakt zur Tabellenspitze hast, dann kann ich mir gut vorstellen, dass nochmal nachgelegt wird. Weil dann ist natürlich diese Chance direkt Aufstieg unmittelbarer und vor Augen. Ne?
Genau. Wir werden es beobachten. Tabellensituation, da können wir vielleicht anschließen. VfB, 4 Siege in 5 Spielen, Tabellenplatz 2. Ja. Nur wer steht vor denen? Ja. Der kleine Nachbar aus Jeddelow, wer hätte das gedacht? 5 Spiele, 5 Siege zuletzt, was war es? 7-1, glaube ich?
7-0? 7-1 gegen St. Pauli 2 nach 7-0.
Genau.
Ist exakt gleicher Spielverlauf wie Deutschland-Brasilien damals bei der WM 2014.
Ja.
Nicht nur das Ergebnis, 5-0 nach ungefähr 35 Minuten war damals genauso. Ja. 6-0 und 7-0 nach der Halbzeit war damals genauso. Und dann das 7-1 war damals auch genauso.
Genauso, jetzt auch Klose, Khedira, alle getroffen, wir wissen es ganz genau.
Und auf der ganz nette Randgeschichte auf der Jeddelower PK nach dem Heimsieg hat irgendjemand reingerufen nach dem offiziellen Teil der Trainer, das Stadion in Oldenburg, das wird doch jetzt für uns gebaut, oder?
Oh je, bisschen salty, schön. Ja, man muss
es wurde nicht ernsthaft beantwortet, aber das Gelächter war groß.
Ja, klar.
War so.
Ja, ich erinnere mich noch, vor Saisonstart waren ja alle Trainer, ne, Emden, VfB, Lindemann, waren ja dann noch bei euch in
bei uns
Talk, im Nordwesttor. Genau. Und ich glaube, da hieß es ja, wir wollen schnell die Punkte, um nichts mit dem Abstieg, also ne, natürlich ist Jeddelow, denkt man immer, die müssen erstmal darum kämpfen, die Liga zu halten. Jetzt so ein Saisonstart, wie gut sind sie denn jetzt, Lars? Sind sie ein ernsthafter Konkurrent für da oben?
Also erstmal muss man sagen, dass beim Live-Talk Björn Lindemann, der Trainer, schon auch deutlich gemacht hat, dass er klar erstmal die Punkte für den Klassenerhalt haben will, aber er hat auch vom einstelligen Tabellenplatz gesprochen. Man hatte schon so den Eindruck, dass er ein ganz gutes Gefühl hat. Natürlich, wenn man 2 Jahre lang bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt gekämpft hat und einmal sogar die Hilfe eines anderen Teams brauchte, um noch drin zu bleiben, dann ist es das erste Ziel. Aber die haben sich echt gut verstärkt, muss man echt sagen. Die Leute, die sie verpflichtet haben, Dominik Ndure kennen wir als VfBer natürlich auf der rechten Seite. Der Japaner Taguchi im defensiven Mittelfeld ist komplett eingeschlagen. Dann Moritz Onken, auch Ex-VfBer, Ex-Emder im Tor, macht einen total stabilen Job. Und jetzt legen sie noch Pascal Steinwender von Kickers Emden nach.
Ganz neu reingekommen, die Meldung.
Also da steht eine Mannschaft auf dem Platz, wo ich nicht glaube, dass sie um die Meisterschaft spielen wird, aber you never know.
Ja.
Die sind richtig in einem Flow. Die haben ihre 5 Siege. Es gibt Beispiele von Mannschaften, wo du denkst, wo kommen die her? Warum sind die plötzlich da? Und dann gehen die da einfach so durch. Das muss man einordnen, das war auch nicht das schwerste Auftaktprogramm.
Das finde ich nämlich auch, das muss man bei aller Euphorie sagen. Klar, ich finde den Sieg gegen den VfB, erster Spieltag, muss man ihnen einfach lassen. Gutes Spiel gemacht, ne? Erste Saisonstart. Genau, gegen VfB, der seitdem gezeigt hat, dass mit dem zu rechnen ist.
Danach alles gewonnen.
Aber die anderen Gegner, muss man sagen, waren jetzt nicht die ganz großen Gradmesser, ohne da irgendein Team zu nahe treten zu wollen. Das waren Altona, Schöning, 0 Punkte, St. Pauli 2, glaube ich, 0 Punkte nach wie vor. Und HSV 2 jetzt, haben sie auch schon gespielt.
Also als Gradmesser würde ich sie schon bezeichnen, aber als Gradmesser in der Richtung, dass Jeddelow halt dieses Jahr zu stark ist für den Abstiegskampf.
Das teile ich.
Sie sind keine Gradmesser, um zu sagen, können sie Meister werden.
Nein, genau. Aber
das würde auch nicht passieren, aber da ist, also.
Aber ich bin mir sehr gespannt, was da noch kommt. So.
Genau.
Und ich glaube, dass
sie wirklich eine gute, konstante Saison spielen können.
Ja.
Lass sie 5., 6. werden, das wäre ein Riesenerfolg für den SSV Jeddelow. Und die werden mit ihrer mit ihrem jetzigen Selbstvertrauen und wirklich einer stabilen Mannschaft werden die vielen, vielen Teams Probleme bereiten.
Ja, ich glaube auch, das ist ein Team, das musst du erstmal schlagen. Das musst du erstmal schlagen und ich glaube, keiner spielt gern gegen die.
Die spielen jetzt Mittwochabend beim VfB Lübeck. Großer Name, nicht mehr so eine große Mannschaft. Ich bin echt gespannt, wenn die da auch schon wieder gewinnen. Mhm. Das wäre so, weil dann auch dieser große Name eine Rolle spielt. Ja. So, wenn die jetzt Mittwochabends beim VfB Lübeck gewinnen. So,
Alter, auch wenn es nicht mehr der ist. Genau, eigentlich,
die sind nicht mehr so stark, aber...
Ja. Aber VfB Lübeck, finde ich, ist auch noch ein gutes Stichwort. Mensch, Lars, du leitest hier von einem Thema zu einem anderen, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es absichtlich von dir ist, aber gut, Lars. Du leitest über den Stichwort VfB Lübeck. Die Vorkommnisse beim Spiel VfB Oldenburg, habt ihr schon drüber gesprochen oder auch drüber geschrieben? Nochmal kurz zusammen, da gab es Auseinandersetzungen der Fanlager, auch aus der Hooligan-Szene bekannte Personen sind da aufeinander zu. Jetzt gibt's da ein paar Neuigkeiten zu. Kannst du uns da mal abholen?
Ja, ich glaube, das Thema können wir relativ kurz aber halten. Der VfB hat da jetzt, glaube ich, den Vereinsfotografen des VfB Lübeck die Akkreditierung für die nächsten Spielzeiten, glaube ich, entzogen.
Fanfotograf oder
genannt. Fanfotograf, okay. Und das ist derjenige, der, ich möchte mich da relativ bedeckt halten, weil ich selber nicht im Stadion war und das nur bei uns dann natürlich auch gelesen, verfolgt und natürlich auch drüber gesprochen habe, der da offensichtlich im Innenraum unterwegs war und so ein bisschen der Auslöser war, weil er eben Fotos von diesen VfB-Fans gemacht hat. Daraufhin kam es dann eben zu diesen Tumulten. Das ist die Konsequenz, die jetzt der VfB gezogen hat, die kann ich, glaube ich, jetzt als Außenstehender nachvollziehen.
Genau, der darf nicht mehr ins VfB-Stadion. Ja. Ansonsten ermittelt die Polizei aber nach wie vor weiter, vor allem was die genauen Abläufe, was kam, was ist worauf gefolgt, wie ist das entstanden?
Ja.
Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Fragezeichen.
Es gibt ja Aufnahmen, es gibt ja inzwischen Videos in den Stadien, es gibt auch Fotos, da laufen einfach die Ermittlungen, ja.
Genau, da werdet ihr oder du bestimmt auch weiterhin informieren, sobald es wieder was Spruchreifes dazu gibt. Ich würde einmal kurz noch auf die Tabelle blicken können. Wir haben es gesagt, Jeddelo mit 15 Punkten, Tordifferenz von plus 13 übrigens nach dem Spiel.
Nein, gut. Also man muss wirklich einordnen, das sind ja auch keine knappen Siege. Nee. 3-0 Schöning, 7-1 St. Pauli, auch der 2-1-Sieg beim HSV2 war zwar knapp, aber ich erinnere mich noch an die Stimmen, dass sie deutlich höher hätten gewinnen können. Ja. Altona musst du auch erstmal bezwingen. Die haben danach, genau im unmittelbaren Spiel danach, 4-1 gegen Meppen geführt. Zwar am Ende 4-4 gespielt, aber auch die haben sie geschlagen. Also das ist schon echt eine Hausnummer, was sie da zurzeit abliefern. Und nochmal eben Pascal Steinwender, weil wir da
kurz... Stimmt, da haben wir kurz drüber geredet,
Wollten wir, glaube ich, nochmal kurz drauf eingehen. Ein super Außenstürmer, der bei Kickers Emden 2 Jahre lang eine Riesenrolle auch gespielt hat, der Teil der Aufstiegsmannschaft von der Oberliga in die Regionalliga war und auch ein großer Teil der Mannschaft gewesen ist, die im vergangenen Jahr Vizemeister geworden ist. Jetzt gab es eben bei Kickers diese riesige Verpflichtungswelle im Sommer, 11 neue Spieler. Und er ist quasi hinten runtergefallen, wenn man es so bezeichnen will.
War nicht im Kader mehr.
Zuletzt dann nicht im Kader, hatte auch den Wunsch, zurück in die Heimat, der kommt ja hierher aus Oldenburg, die Region, zu gehen. Und deswegen hat Kickers den Vertrag einvernehmlich aufgelöst, was auch aus deren Sicht ja dann total nachvollziehbar ist. Und Jeddelo hat die Chance eben wahrgenommen, da einen Spieler zu verpflichten, der eben auch für gehobene Ansprüche in der Regionalliga Nord steht. Das ist einer, der auch schon in der dritten Liga unterwegs war, der im Zweitligakader beim SC Paderborn stand. Ja. Der natürlich jetzt auch, sorry Pascal, ein bisschen älter geworden ist. Das wird jetzt,
sag das nicht laut.
Der wird jetzt kein neuer Fußballer mehr, aber der hat eine Dynamik, der hat einen Torabschluss, der wird Jeddelo auch besser machen.
Auf jeden Fall. Also da kann man nur den Hut vorziehen, was die da für einen Kader zusammengeschweißt haben. Wie gesagt, absolut. Jeddelo 15 Punkte, VfB direkt auf Platz 2, 12 Punkte und sonst tummeln sich da oben weitestgehend die Mannschaften, die man auch schon da vermutet hat. Drochtersen-Assel hat auch 4 Spiele gewonnen, 1 zu verloren. Phoenix Lübeck, Hannover 2 als Absteiger und Meppen allesamt 10 Punkte. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen überraschend ist, finde ich, ist die bisher verhältnismäßig maue Ausbeute von Kickers Emden, oder?
Ja.
7 Punkte.
Also ja, überraschend schon. Man muss einordnen, ersten Spieltag SV Meppen als Gegner gehabt, einer der Aufstiegsmitfavoriten, knapp 0-1 verloren. Zweiten Spieltag bei der SV Drochtersen-Assel, relativ knapp, ich glaube es war am Ende 3-1, aber ich erinnere mich noch, dass ich glaube Dennis Engel, auch Ex-VfBer, kurz vor Schluss eine Riesenchance zum 2-2 hat und im Gegenangriff macht Drochtersen das 3-1. Das war ein sehr ausgeglichenes Spiel, das sind 2 Niederlagen, die man aus Kickers Sicht verkraften kann, auch wenn man sich's anders wünscht. Dann haben sie zweimal deutlich gewonnen gegen schwächere Teams. So, jetzt jetzt am letzten Wochenende das 2-2 beim HSC Hannover, 3-3 war es am Ende, 3-3 beim HSC Hannover ist so ein bisschen,
fällt so ein bisschen
der,
raus.
Der erste Rückschlag, weil die Leistung auch, ich habe die zweite Halbzeit gesehen, die Leistung war schwach, war sogar in der Endphase eher glücklich, dass Kickers noch einen Punkt geholt hat. Da würde ich grundsätzlich von der Mannschaft noch mehr erwarten. Mich wundert es aber auch nicht, wenn man 11 neue Spieler holt. Vielleicht ist das auch...
Der VfB-Vorteil, willst du jetzt darauf hinaus?
Nee, nicht VfB-Vorteil. Klar, du willst darauf hinaus, dass der VfB konstant seinen Kader hat und das kann ein Vorteil sein. Vielleicht sind 11 neue zu viel in einer Mannschaft, die letztes Jahr Vizemeister geworden ist, die eine super Saison gespielt hat. Vielleicht sind 11 neue zu integrieren zu viel. Das Urteil will ich mir nach 5 Spielen noch nicht anmaßen. Ja. Aber sie sind eben noch nicht so konstant, wie sie im Vorjahr waren.
Ja, und auch so ein Mannschaftsgefüge ist ja auch immer, ne?
Du musst es erst
komplett neu gemischt einfach alles. Wer ist da jetzt wirklich auch der, der vielleicht das Wort ergreift? Ich meine, klar, die haben immer noch viele Schlüsselspieler behalten und nahezu alle, aber trotzdem ändert sich ja viel. Wollen wir nicht zu viel über Kickers Emden sprechen? Nur das, um mal kurz auf die Tabelle zu blicken. Und du hast es schon angesprochen, als nächstes folgt eine englische Woche. Mittwoch, erstes Spiel zu Hause gegen Altona.
Ja.
Was erwartest du?
Ja, also ich erwarte einen Heimsieg.
Sehr gut,
ich auch. Aufsteiger, Heimspiel, super Form. Also
du hast gerade gesagt, die sind nicht so schlecht.
Genau, ich möchte einordnen, dass Altona wirklich keine schlechte Rolle bis jetzt spielt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, erst ein Spiel verloren.
Jetzt kusch ich nochmal nach. Rede mal kurz.
Also ich würde sagen, 4 Spiele, 5 Punkte. Einmal gewonnen, zweimal unentschieden, einmal verloren. Ist
korrekt,
so aus meinem
recht.
Kopf. Die Niederlage war in der Nachspielzeit beim SSV Jeddelo. Da kann man mal verlieren, wie wir jetzt gelernt haben.
Nicht die ersten, ja.
Da war dann dieses 4-4 gegen Meppen dabei, wo sie 4-1 geführt haben. Das war ein Heimspiel. Ich erwarte da keine schlechte Mannschaft. Die sollen nach vorne vor allen Dingen auch eine ganz gute Rolle spielen. Aber wir reden von einem Heimspiel einer VfB-Mannschaft, die zurzeit top drauf ist, die ein bisschen die Kräfte schonen konnte jetzt auch am Wochenende. Ich erwarte, wenn die Startelf fit bleibt, erwarte ich maximal einen Wechsel zwischen Hofrogge und Boccaccio, wobei glaube ich auch nicht. Gerade wegen einer vermeintlichen Feldüberlegenheit gegen Altona glaube ich, dass Julian Boccaccio der richtige Spieler wäre. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da einen Heimsieg sehen werden.
So, und dann kommt es am Samstag zum nächsten Spiel und zwar beim ebenfalls Aufsteiger Schöningen. Sagt mir gar nichts.
Nicht beim, da können wir gleich nochmal eben
Da
können wir kurz das Thema aufmachen.
Du hast recht, eigentlich beim.
Sollte eigentlich in Schöningen stattfinden. Ja. Findet jetzt am Samstag um 18 Uhr im Oldenburger Marschwegstadion statt. Ja, da hat der Nord-FV, ich glaube jeder, der sich schon ein paar Jahre mit dieser Liga beschäftigt, weiß, dass es immer mal kleinere Ungereimtheiten gibt. Ich möchte da jetzt nicht draufhauen. Aber der Nord-FV hat bei einer Platzbegehung beim FSV Schöningen festgestellt, und zwar in der laufenden Saison, dass der Gästeblock eben noch nicht für Spiele mit Risikogegnern, also Risikospiele, vorbereitet ist. Das heißt, das Heimspiel gegen SV Meppen, wo musste schon kurzfristig getauscht werden von Schöningen. Da haben sich die Meppener, das war kurz vor dem VfB-Gastspiel in Meppen, tierisch drüber aufgeregt an dem Tag, weil sie schon alles gebucht hatten. Ist ja auch eine kleine Reise nach Schöningen, ist ja fast Ostdeutschland. Ja, und jetzt halt der VfB.
Der VfB genauso,
ist ein bisschen verwunderlich, dass man das so spät merkt und feststellt. Nun ja, aus VfB-Sicht muss man sagen, Doppelheimspiel gegen zwei Aufsteiger, gerade der zweite Aufsteiger, Schöningen 0 Punkte.
Das müssen 6 Punkte sein, reden wir drumherum, oder?
Ist ein Pflichtsieg. Es ist eine Riesenchance, dass wir hier in der nächsten Folge darüber sprechen, dass der VfB 6 Spiele in Serie gewonnen hat.
Sehe ich auch so. Wir werden gespannt sein.
Und das darf man nicht unterschätzen. Ich erinnere mich an die Aufstiegssaison. Da waren es, glaube ich, 8 oder 9 Spiele, die der VfB am Anfang gewonnen hat. Und wir haben bei Jeddelo über den Flow geredet. Wenn du erstmal da oben drin stehst und einen Flow hast und du hast Selbstvertrauen, dann kann das echt in eine echt gute Richtung gehen.
Ja, genau das Gegenteil haben wir ja letzte Saison beim VfB erlebt, wo natürlich viele Verletzungen, hat es viele Faktoren gehabt, aber da war es auf einmal, man war, weiß nicht, fast Letzter, Vorletzter, man war Letzter, glaube ich sogar, ne? Genau, und wie lange man dann nur das Thema Abstieg geredet hat. Ja. Und jetzt, wenn du dann diese Serie hinlegst, auf einmal ist vielleicht auch im Kopf angekommen, hey, wir haben dieses Jahr wirklich die Chance da oben. Ein ernstes Wort mitzureden.
Genau, es ist definitiv noch zu früh. Wir sind erst am 5. Spieltag, aber es ist eine Riesenchance, dass nach dem 7. Spieltag 18 Punkte auf dem Konto stehen. Ja. Und dann bist du einfach erstmal dabei.
Genau, und um nochmal auf meine Takes zurückzukommen, ich erwarte kein Gegentor in den 2 Spielen und 3 Tore von Mats Facklam.
Oh, ja, das merke ich mir.
Mats, kein Druck, aber ich erwarte Großes.
Oh ja, ich merke mir das und dann schauen wir mal nächste Woche, was dabei rumgekommen ist.
Genau. Gut, dann haben wir das ja auch schon mal geklärt. Lars, es hat mir viel Freude gemacht, heute mal hier wieder eingewechselt zu werden.
Ja, Julian, und als Belohnung darfst du am Ende noch mal kurz Werbung machen. Ui. Die mache ich sonst für dich,
ja.
Über deinen Podcast, der zurzeit angelaufen ist. Aber wenn du jetzt schon selbst hier da bist und es geht auch versprochen nicht um U-Boote, dann da, weil das ist wirklich ein schönes und wichtiges Thema, dann darfst du gerne noch mal was dazu sagen.
Ja, vielen Dank. Genau, mein Podcast heißt Solange ich darf. Und da geht es mir um das Thema von Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzender Diagnose. Ich begleite in diesem sechsteiligen Podcast Jonathan aus der Nähe von Oldenburg. Er leidet an Muskeldystrophie, also ist eine Art von Muskelschwund. Die Lebenserwartung mit dieser Diagnose sind so 20 bis 30 Jahre. Er ist 15 Jahre alt. Und ich habe mir in diesem Podcast das Ziel gesetzt, Menschen irgendwie nochmal sichtbar zu machen, die viel zu wenig Öffentlichkeit zu bekommen, Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzender Diagnose. Und parallel auch das Wort Hospiz oder Hospizarbeit anders zu definieren. Weil ich glaube, wir alle, die das Wort Hospiz hören, denken vielleicht in erster Linie an Tod, Abschied, Schmerz. Aber eigentlich geht es da vielmehr um Leben, Lebensfreude, um Hier und Jetzt. Und all das wollen wir in diesem Podcast erzählen und sichtbar machen. Und das ist mir ein großes Anliegen, damit viele Menschen zu erreichen. Weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man solchen Menschen mehr Sichtbarkeit gibt, als sie es aktuell haben.
Hört euch das an, Leute. Ich habe auch schon reingehört. Es ist wirklich ein schönes, wichtiges Thema.
Genau. Dann, Lars, vielen Dank für die Einwechslung hier in diesem Podcast. Henning, ja. Ich hoffe, dass du schnell wieder fit bist.
Du hast mal wieder als Joker gestochen.
Sehr gut, dankeschön. Und ja, hast du noch was zum Abschluss zu sagen?
Nö, tschüss.
Sehr gut, tschüss. Ciao.